Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Angelika Schindler-Obenhaus ist eine Größe der Modewelt. Fast 30 Jahre war sie in verschiedenen Unternehmen als Führungskraft tätig. Zuletzt bei Gary Weber. Nach ihrem Ausstieg dort ist sie nun in der freien Beratung von Unternehmen tätig, vor allem um humanzentrierte Führung zu vermitteln. Sie erzählt uns heute von dem Findungsprozess in dieser Phase, in der es erstmal von 100 auf 0 ging, bevor sie ihre Lebensaufgabe neu eingeordnet hat. Neben ihrer Consulting-Tätigkeit widmet Angelika auch dem Ehrenamt viel Zeit. Lebensheldinnen e.V. unterstützt Frauen mit und nach der Diagnose Brustkrebs. Außerdem ist sie Ehrenmitglied von Women in Business, einem Netzwerk, das sich um die Stärkung von Frauen in Unternehmen kümmert. Wir sprechen darüber, wie man das Gelernte im Jobbereich auch auf das Private übertragen kann, für sein Umfeld und auch für sich selbst. Viel Freude mit Angelika Schindler-Obenhaus. Hallo Angelika, ich freue mich, dass du zu Gast bist bei 50 über 50.
Hallo Stefanie, herzlichen Dank für die Einladung.
Wie alt bist du denn jetzt?
Also ich habe die 50 schon überschritten, ich bin 62 und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mich noch in deinen Podcast lässt.
Ja, ich habe den jetzt geöffnet, weil die 50 sowieso voll waren und deswegen sehr schön, dass du da bist. Kannst du mal beschreiben, fühlst du dich mit 62 anders als mit 52?
Ehrlicherweise nein. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht immer, wie man sich eigentlich fühlen sollte. Mhm. Also viele Fragen sagen ja immer, du siehst gar nicht so alt aus, wie du bist. Also das ist ja als Kompliment gemeint, freue mich, aber dann denke ich auch manchmal, ja, wie alt sollte ich denn aussehen? So, also was ist eigentlich so unsere Idee von Alter? Mhm. Und was ist unsere Idee, wie man sich fühlen sollte, wenn man älter wird? Und also ich fühle mich eigentlich ja genauso, wie ich mich immer gefühlt habe.
Auch schon mit 30?
Ja, ich glaube ja. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mit dem Alter auch nie so ein Thema gehabt. Also ich hatte kein Thema, als ich 40 wurde, auch nicht, als ich 50 wurde und auch nicht, als ich 60 wurde. Ich warte immer drauf, habe ich jetzt irgendwann ein Thema? Habe ich aber nicht und ich lebe halt so vor mich hin und ich werde halt jedes Jahr älter und fühle mich aber deswegen nicht anders oder ich bin noch ja eigentlich genauso wie mit 30, ja, eigentlich schon.
Und gab es trotzdem mal irgendwelche Punkte, an denen du vielleicht körperlich oder gesellschaftlich oder im Arbeitskontext gemerkt hast, okay, jetzt gehöre ich vielleicht zu denen, die schon ein bisschen älter sind? Da gibt es schon Unterschiede zu den Frauen oder Männern, die jetzt in ihren 30ern sind?
Absolut, ja. Also klar, körperlich merkst du es auch. Ich würde jetzt lügen, wenn man sagt, da sehe ich auch noch aus wie 30. Nein, tue ich nicht. Also das war aber auch so gefühlt irgendwie über Nacht, dass du gedacht hast, jetzt irgendwas passiert jetzt mit deinem Körper. Also die Haut wird natürlich anders. Ne? Du musst ein bisschen mehr Sport machen, damit die Muskulatur alles so bleibt. Mhm. Du machst auf einmal Mobilisierungsübungen, ja, damit du mit 100 dich auch noch bewegen kannst und so. Das sind natürlich solche Dinge, die kommen. Der körperliche, ich will nicht sagen Verfall, aber Verschleiß, der fängt halt irgendwann an. Und auch Arbeitskontext auch, muss man sagen, habe ich festgestellt, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, eine Altersdiskriminierung haben, aber dass du gerade auch als Frau, wenn so ab Mitte 50, wenn du dort quasi deinen Job wechselst und dann ist der neue Job nicht so, wie er ist und du gehst da raus, kenne ich sehr viele Frauen, die dann nie wieder eigentlich richtig Anschluss gefunden haben, vor allen Dingen auch auf Geschäftsführerebene und C-Level. Und ich habe das jetzt auch erlebt, ich bin ja mit 61 quasi bei Gary Weber aus dem Job raus. Und es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt kein Angebot hatte, aber die Angebote kamen nicht in Frage. Aber es ist auch nicht so, dass man mir die Tür eingerannt hat. So, und dann war irgendwann so still ruht der See. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, die wirtschaftliche Marktlage ist gerade auch nicht, also ist ja auch eher unsicher. Ne? Den ganzen Unternehmen fehlt Stabilität und wie geht's weiter? Das spielt da sicherlich auch mit rein. Aber ich habe auch gerade gestern mit einem männlichen CEO gesprochen, der das Gleiche sagte mit 57, dass es schwierig ist. Mhm. Ja. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil natürlich wahnsinnig viel Erfahrung in älteren Menschen da ist. Die haben schon viel erlebt, die haben Lebensweisheit, die können situativ Dinge anders betrachten, weil sie eben auf eine Erfahrung zurückführen können. Und es gibt auch viele, die ja völlig auch noch im Leben stehen und an neuen Technologien interessiert sind, die sich weitergebildet haben, die eigentlich auch wissen, sie sind mindestens noch 30 oder 40 Jahre auf der Welt und dementsprechend eben sich auch fit halten, geistig, ne? Und auch körperlich oder auch mit der Gen Z noch in Austausch sind. Und deswegen finde ich das so schade, weil da geht auch der Volkswirtschaft viel verloren.
Ja, absolut. Also ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Wechseljahre und das ist ja auch so, ne, dass gerade Frauen in den Wechseljahren, wenn die vielleicht einen Moment lang dann mal nicht mehr so leistungsstark sind, auch die Entscheidung treffen, entweder ganz aufzuhören, in Teilzeit zu gehen oder Führungspositionen, die ihnen jetzt zustehen würden oder für die sie jetzt qualifiziert wären, halt nicht anzunehmen. Und es ist natürlich ein Problem, dass die Unternehmen nicht unterstützen, weil wenn diese Zeit vorüber ist, dann gibt es natürlich noch ganz viel Kraft und Potenzial von den Frauen.
Absolut. So. Also das ist ja, also die Wechseljahre sind ja eigentlich wirklich, wie der Name das schon sagt, Menopause sagt es nicht so, aber ich finde Wechseljahre sagt eigentlich, es ist ein Wechsel.
Ja.
Und wenn man dem positiv gegenübersteht, nicht immer nur das Schlechte an den Wechseljahren sieht, also die körperlichen Dinge, wo man ja heute auch jede Menge Möglichkeiten hat, etwas dagegen zu tun und wirklich diesen Wechsel annimmt, dann spürt man, bei mir war das so mit Mitte 50, dass ich wirklich alles in Frage gestellt habe, was ich bis dato gemacht habe und wirklich auch gesagt, ich möchte eigentlich nochmal was Neues machen. Mhm. Und das führte dann ja auch dazu, dass ich meinen Vertrag eigentlich nicht verlängert habe, weil ich einfach nochmal neu durchstarten wollte. Und das war damals eigentlich aus heutiger Perspektive schon ziemlich riskant, ja. Mhm. Das ist gut gegangen, aber ich fühlte einfach wieder so eine Kraft und ich habe die Wechseljahre ja auch gespürt und ich gehörte auch zu den Frauen, die am Anfang gar nicht wussten, was jetzt eigentlich passiert. Ich hatte immer so wie, ich sag jetzt mal so Gehirnnebel, glaube ich, heißt das auch. Das wusste ich aber nicht. Ich habe immer gedacht, mir ist schwindelig. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich aufstand, es ist alles so im Kopf, so ein Schwindel und ich habe dann immer gedacht, das ist Unterzuckerung und habe dann irgendwie einen Riegel gegessen, alles. Aber es waren eigentlich die Wechseljahre, die anfingen. Und als ich mit meiner Ärztin darüber gesprochen habe, konnte man dem natürlich auch sehr schnell beikommen. Und dann habe ich die Wechseljahre eigentlich sehr positiv erlebt. Ja, weil du warst irgendwie so offen für andere Dinge. Du hattest plötzlich eine neue Sichtweise. Du wurdest auch ein bisschen gelassener, du wurdest weiser vielleicht auch. Du hast bei anderen Menschen genau hingesehen, also auch bei Frauen, wenn ich Mitarbeiterinnen hatte, die dann so in den 40ern waren, so Mitte 40 und ich bemerkt habe, dass da auch vielleicht so der Gehirnnebel gerade kommt oder die immer müde sind und auf einmal so antriebslos, dass man eben auch schon mal sagen konnte, geh doch mal zu deiner Frauenärztin, sprech mal mit ihr. Und dann haben die gesagt, wie Wechseljahre. Und dann habe ich gesagt, ja, lass es mal abprüfen und die dann sehr dankbar waren. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, auch in Unternehmen diese Themen einfach zu besprechen, anzusprechen und auch zu sagen, wir sind für euch da, wir erkennen das, wir unterstützen euch, wir helfen euch oder auch wenn jemand dann mal Jobsharing macht oder mal in Teilzeit zurück will, weil es wirklich nicht anders geht, dass man dann wieder sagt, du kannst aber auch wieder aufsteigen. Mhm. Ja. Und ich habe auch immer Mütter gefördert, weil ich fand, die konnten viel besser organisieren, die waren im Job eigentlich viel belastungsfähiger als Frauen ohne Kinder, teilweise, nicht alle natürlich. Genauso würde ich es eben auch nach den Wechseljahren sehen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Frauen deswegen nicht zu befördern oder nicht in die nächste Stufe gehen zu lassen oder.
Ja, es ist aber eine schöne Sicht, weil auch wie du das mit den Müttern beschreibst, die Unternehmen, also das ist jedenfalls mein Eindruck, sehen Frauen ja ganz oft als mangelhafte Wesen, bei denen irgendwie so viel im Leben dazukommt, dass dann für die Unternehmen wieder schwierig zu bewältigen und aufzufangen ist. Wenn man aber natürlich so drauf guckt, dass man sagt, okay, bei den jungen Müttern gewinnen wir Organisationsfähigkeit und bei den Frauen im Wechsel vielleicht eine Offenheit und neue Perspektiven, dann ist es ja eine ganz andere Sache. Und wenn man so die Frauen stärkt, dann sind sie einfach stärker.
Ja, wir sind ja schon das stärkere Geschlecht, weil wir so viel aushalten in unserem ganzen Leben, auch an Schmerz, was, glaube ich, für einen Mann schwer zu ertragen wäre. So, also man darf jetzt ja auch nicht immer so schwarz-weiß sehen, aber ich glaube schon. Und Frauen haben natürlich schon am Anfang ihrer Karriere oft das Thema, dass wenn Frauen so um die 30 sind und auch gerne mal einen neuen Job hätten, dass dann viele sagen, naja, vielleicht möchte sie ja Kinder haben. Darf man ja heute nicht mehr fragen. Ja? Und das ist schon das Erste, wo dann die Einschränkung kommt. Ne? Stelle ich jetzt eine Frau ein, die vielleicht dann in einem Jahr sagt, ich bin schwanger und ausfällt. Das ist schon die erste Hürde. Die nächste Hürde sind dann die Wechseljahre, wo man sagt, ach, jetzt ist sie nicht mehr so belastungsfähig, ne? Hat andauernd was anderes. Dann haben wir dazwischen noch unsere Periode. Je nachdem, wenn die mal stärker ausfällt oder eine Frau dort auch mit Schmerzen und Migräne zu kämpfen hat, fällt sie da vielleicht auch aus. Also wir haben schon Themen, die aber öfter bei männlichen Vorgesetzten thematisiert werden. Meistens, wenn man eine Frau als Vorgesetzte hat, werden die gar nicht so thematisiert, weil sie einfach bekannt sind. Ja, und man dann gemeinsam nach Lösungen sucht, die man meistens auch findet. Aber wenn man natürlich das einfach nur so hinnimmt und gar nicht mit der Frau gemeinsam überlegt, wie man das alles auch mit dem Betrieb hinbekommen kann, dann wird es natürlich schwer. Und ich würde sagen, das ist etwas, was Frauen im Beruf schon auch zu spüren haben.
Aber hast du in den unterschiedlichen Unternehmen, in denen du beschäftigt warst, auch unterschiedliche Unternehmenskultur, was das angeht, beobachten können und vielleicht auch eine Tendenz, wie sich das über die Jahre so entwickelt hat, irgendein Trend?
Ja, ich muss immer sagen, ich habe das in meiner Laufbahn so eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber ich habe schon auch bei einem Job, das war irgendwie Ende der 90er Jahre, wo ich mich beworben habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ja auch so Anfang 30. Und da druckste derjenige immer so rum. Und dann habe ich nur gesagt, wenn Sie jetzt wissen wollen, ob ich noch Kinder haben möchte, nein, möchte ich nicht. Mhm. Aber ich kann Ihnen keine Garantie geben. Mhm. Also, ne? Und da war der dann, wurde da so ganz rot. Und, aber du hast es so richtig gesehen, dass diese Frage jetzt so im Raum stand. Und dann bin ich eigentlich immer in die Offensive gegangen. Mhm. Und in den Wechseljahren habe ich auch schon mal so, dass man gehört hat, ja, Frauen so ab 50 sind ja nicht mehr so leistungsfähig und so weiter, wo ich dann auch eigentlich immer in die Offensive gegangen bin und gesagt habe, wie meinen Sie das denn jetzt direkt? Mhm. Ja, mhm. So, und da kam dann meistens nichts. Ne? Also man merkt es schon, aber es ist unterschwellig, aber ich finde, es bessert sich. Mhm. Also es bessert sich natürlich, weil es auch thematisiert wird.
Ja.
Ja, obwohl auch viele mir schon sagen, wir können das gar nicht mehr hören, ne? Menopause. So, und trotzdem muss man ja sagen, sind nur 6% aller Frauen überhaupt aufgeklärt über die Wechseljahre, obwohl man das Gefühl hat, dieses Thema ist doch überall.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, leider nicht.
Nein.
Wir müssen genau. Noch weitermachen.
Auch. Absolut. Genau.
Du hattest gerade angesprochen, du hast dich aktiv entschieden, keine Kinder zu bekommen, um mehr Freiheit zu haben. Kannst du uns mal in den Prozess mit reinnehmen und wie sich deine Einstellung dazu übers Leben vielleicht auch gehalten oder verändert hat?
Ja, eigentlich hat die sich nicht verändert. Mhm. Also ich wollte nie Kinder. Ich habe nie diesen Wunsch in mir gehabt, Kinder zu wollen. Ich weiß, also ich komme aus einem sehr guten Elternhaus, auch nicht zerrüttet. Meine Eltern haben schon eiserne Hochzeit hinter sich, alles gut. Mhm. Aber ich hatte nie diesen Wunsch in mir und habe natürlich auch meine Berufung irgendwie immer in meinem Beruf gehabt. Mhm. Bin viel gereist, war ja in Asien auch unterwegs als Einkäuferin, damals Zentraleinkäuferin. Und das wäre natürlich mit Kind schwierig gewesen. Mhm. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich wohne weit weg von zu Hause. Also ich bin Flensburgerin und habe damals im Ruhrgebiet gelebt, in Bochum und in Essen. Also, dass meine Eltern jetzt auf ein Kind hätten aufpassen können, wäre nicht gegeben gewesen. Mhm. Und es war auch nicht so viel Geld da, dass ich jetzt eine Nanny hätte einstellen können oder ein Au-pair-Mädchen. Und ehrlicherweise, das hätte ich auch nicht gewollt. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, dann hätte ich auch nicht gewollt, dass die bei einer Nanny aufwachsen. Oder ich nie da bin. Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Lebensentwürfe. Auch das muss jedem gestattet sein. Und ich habe eigentlich auch immer in meinem Leben Männer getroffen, die auch keine Kinder wollten. Jetzt kann man sagen, okay, die hat sie wahrscheinlich auch angezogen. Mhm. Aber es war nie ein Wunsch. Und dann, ich wollte eigentlich auch nie heiraten. Ich wollte immer unabhängig sein. Also mein größter Wunsch war damals, immer unabhängig zu sein. Ich glaube, das kommt von meiner Großmutter, die eigentlich immer die Welt bereisen wollte, was sie nicht konnte. Und die mich aber mit ihrer Neugierde auf alles und auf Reisen immer angesteckt hat. Und wir haben immer viele fantasievolle Reisen geführt und die auch immer gesagt hat, heirate keinen älteren Mann, also passt darauf auf, also es waren so wilde Weisheiten. Und dass es eher daher kommt, so dieses Gefühl, ich will also mein Leben alleine leben. Mhm. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, also auch mit 34, relativ spät. Und dann waren wir innerhalb von einem Jahr verheiratet, obwohl ich nie heiraten wollte. So. Aber mein Mann wollte damals auch keine Kinder. Mhm. Und der hat auch gesagt, das waren dann eher auch egoistische Gründe, weil er gesagt hat, er hat sein Leben nicht ändern. Also der war damals, hat Motocross-Rennen gefahren, kam aus dem Enduro-Sport, war dann Mountainbiker, fuhr über die Alpen, Transalp-Challenges und alles. Und das passte irgendwie alles nicht zusammen. Und dann habe ich noch mal kurz vor meinem 40. Geburtstag, da habe ich noch mal so einen leichten Anfall gekriegt und überlegt, sollen wir vielleicht doch noch ein Kind bekommen? Und da hat mein Mann schon gesagt, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Aber es war wirklich nur ein leichtes, aber es war eigentlich kein tiefer Wunsch. Mhm. Und ich bin heute eigentlich auch mit dieser Entscheidung, also ich bin da mit mir im Reinen. Mhm. Ja, und denke, das war auch das Richtige. Und ich habe einen riesen Respekt auch davor, diese Verantwortung für ein Kind zu haben. Vielleicht bin ich auch davor weggelaufen, ja, dass ich keine Verantwortung haben wollte für das Leben eines Kindes und was dann daraus wird. Und in dieser Welt, heute ist unser Kater, glaube ich, Kindersatz manchmal.
Ja, das ist doch sehr schön. Und hast du in deiner Karriere Unterschiede gemerkt in der Behandlung von vielleicht Kolleginnen von dir, die Mütter waren, und dir? Wurdest du von Chefs vielleicht anders wahrgenommen?
Also direkt ehrlicherweise nicht, aber ich glaube schon, dass es indirekt bei einer Beförderung schon eine Rolle gespielt hat. Dass man gesagt hat, okay, die ist immer da, ne, auf die können wir uns verlassen, die kann reisen, die ist mal 3 Wochen da oder da, kann auch mal am Wochenende arbeiten, kann abends arbeiten. Mhm. Also vielleicht unbewusst schon. Mhm. Ja.
Du hast ja gesagt, mit 61 bist du bei Gary Weber ausgeschieden.
Ja.
Wie kam denn das?
Bin ja nach der ersten Insolvenz von Gary Weber dort eingestiegen und damals haben 3 Hedgefonds die Firma übernommen, also aus der ersten Insolvenz. Die Familie Weber war raus schon. Das waren Hedgefonds aus Amerika, England und Deutschland. Und es war die Aufgabe eigentlich innerhalb von 3 Jahren diese Firma zu refinanzieren. Mhm. Also von 2020 bis 2023, Ende 2023. Und als ich zu Gary Weber kam, war August 2020, war der erste Lockdown, hatten wir ja schon Corona. Mhm. Der erste Lockdown war ja vorbei und wir sind alle davon ausgegangen, okay, das Schlimmste haben wir hinter uns. Dann kam ja mit Wucht nochmal der zweite Lockdown. Ich glaube, im Dezember 2020 ging es dann eigentlich so richtig los. Und das dauerte dann ja bis Mai und alle unsere 600 Läden waren eigentlich geschlossen. Also das heißt, es wurde kein Umsatz generiert. Und zwar weltweit, also mit verschiedenen Längen. Deutschland hatte den längsten und den stärksten Lockdown, sage ich jetzt mal. Aber wir waren ja in 54 Ländern aktiv und eigentlich war in jedem Ländern irgendwo waren die Läden geschlossen oder mit Restriktionen geöffnet. Das war ein Riesenthema natürlich. Klar haben wir einen Online-Shop gemacht. Ich habe damals Live-Shopping eingeführt. Wir haben alles Mögliche versucht, aber den Umsatz konnte man ja nicht auffangen. Und die Kosten laufen ja weiter. Mhm. Und als wir dann endlich aufatmeten, dass Corona jetzt passé ist, kam der Ukraine-Krieg, also der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wir hatten ein sehr, sehr großes und sehr gut laufendes Osteuropa-Geschäft, also Russland und Ukraine. Und haben dort einen Großteil unserer Umsätze generiert und noch mehr unseres EBITDA. So, und das fiel jetzt auch weg. Wir haben dann ein Management-Buyout gemacht, also uns aus Russland zurückgezogen. Und dieser Umsatz, dieser Gewinn konnte niemals aufgefangen werden von den restlichen Ländern. Weil nach Corona sind wir natürlich in eine Konsumzurückhaltung gefallen. Die Geschäfte liefen schlecht, die Händler haben weniger gekauft, die Kunden haben weniger gekauft. Inflation kam hinzu, die Zinsen stiegen an, also unser Riesenberg Schulden wurde immer teurer. Mhm. Also es war auf Deutsch keine Refinanzierung möglich. Obwohl wir die Firma eigentlich gut neu aufgestellt hatten. Ja, also wir haben begeisternde Mode eigentlich gemacht. Das kam auch sehr gut an. Aber die Zeitspanne war einfach viel zu kurz, dass das sich schon richtig gesettelt hätte.
Ja.
Also rutschten wir in ein Staruk-Verfahren, um einmal die Passivseite der Bilanz zu restrukturieren. Also das führt jetzt vielleicht zu weit. Und gleichzeitig mussten wir aber auch im Retail, also im Retail-Geschäft Deutschland, nochmal Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Und in Österreich heißt es Konkurs und haben uns aus Österreich ja komplett zurückgezogen und in Deutschland alle nicht profitablen Stores quasi geschlossen. Mhm. Das ist ein Riesenthema mit Mieten. Wir sehen es jetzt gerade bei Götz, ist ja auch wieder in der zweiten Insolvenz, weil die auch sagen, die Mietkonditionen sind einfach viel zu hoch, das kann nicht erwirtschaftet werden. Mhm. So war es bei uns auch. Mhm. Und dann hat Gary Weber am Ende, glaube ich, als ich ging, noch 49 eigene Stores gehabt. Das waren ja mal über 600.
Ja. Und bist du gegangen oder?
Ja, pass auf, dann kam ja noch alles zusammen. Es gab bei den Investoren so einen internen personellen Wechsel, wer für uns zuständig war. Und dann kam alles zusammen. Also nach dem Staruk-Verfahren wurde die AG, wir waren ja eine AG, also börsennotiert, wurde die AG praktisch von der Börse genommen. Ein kaltes Delisting nennt man das. Aus der AG wurde eine GmbH. Und mit einer GmbH gibt es natürlich auch andere strategische Ausrichtungen. Also der Eigentümer ist dann, kann ja direkt ins operative Geschäft auch eingreifen. Und mit diesem neuen, alten Eigentümer bin ich strategisch einfach überhaupt nicht mehr. Also wir hatten keine Basis mehr. Mhm. Also wir hatten nicht das gleiche Verständnis von dem, wo wir hin wollten mit der Marke. Und dann gibt's diese schöne einvernehmliche Trennung, wie das so schön heißt. Und ich bin dann gegangen, ein Jahr eigentlich, bevor mein Vertrag sowieso ausgelaufen war. Mhm. So. Und das war damals schon für mich, also es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich erst gedacht habe, ich bin gescheitert. Nachher habe ich aber gedacht, nee, ich bin eigentlich gar nicht gescheitert. Ich war nur zur falschen Zeit irgendwie am falschen Ort und habe mein Bestes gegeben. Aber es war nachher nicht das, was eigentlich in diesen mit diesen ganzen Umständen einfach wirklich zum Erfolg geführt hat. Und wir haben gute Umsätze auch gemacht, aber es war eben ein einziges Jahr nur, weil das erste Jahr war Corona. Na, dann haben wir ein gutes Jahr gehabt und dann war das Jahr mit dem Krieg, wo wieder alles nicht ging und wir haben im Endeffekt die Ziele nicht erreicht. Und dann ist es auch, denke ich mal, gerade im Private Equity, es ist einfach so, es wird der Trainer ausgetauscht. Also es ist wie im Fußball nachher, wenn die Mannschaft keine Tore schießt, dann, also ich bin Fußballfan, deswegen denke ich jetzt gerade an den BVB, so, dann wird der Trainer halt ausgewechselt, weil eine andere Möglichkeit hat man ja nicht.
Und wie ging es dir dann damals damit?
Also, ja, das war ganz seltsam. Also natürlich in dieser Phase, wo man schon überlegt hat, wie geht's weiter und das Gespräch bei einem Mittagessen dann einfach stattgefunden hat, so wie man trennt sich mit dem Ganzen, was dann Anwälte noch alles so machen an Aufhebungsverträgen, war ich trotzdem danach total erleichtert. Mhm. Also es war eigentlich schon ein Tag danach, als wenn so eine Last von deinen Schultern fällt, weil es war schon eine sehr anstrengende Zeit. Also mit viel Druck, mit viel Verantwortung, mit vielen Entscheidungen. Ich musste Menschen entlassen. Das ist jetzt auch nicht das, was mir einfach so mal locker von der Hand geht. Und ich war ja eigentlich so die Hoffnungsträgerin bei Gary Weber, gerade Frauen. Ich war die erste Frau als CEO. Und dann flogen dir ja so die Herzen auch zu. Ne? Im Retail arbeiten natürlich auch viele Frauen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich 1000 Menschen entlassen. Dann bist du natürlich von der Heilsbringerin ganz schnell auch die Buhfrau bei den Betroffenen, was auch völlig in Ordnung ist, ne? Weil natürlich Trauer, Enttäuschung, Wut, alles zusammenkommt. Und das muss sich ja auf irgendjemanden kanalisieren. Und deswegen fiel das eigentlich alles von mir ab. Und ich habe mich eigentlich frei gefühlt. Ich konnte endlich durchschlafen. Wieder, weil ich konnte ja keine Nacht mehr durchschlafen. Ich bin immer irgendwie nachts aufgewacht und dann rattert natürlich alles in deinem Kopf. Und das war eigentlich wie eine Befreiung. Und dann ging es mir eigentlich relativ gut.
Werbung. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 cm pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon eine 250.000 zufriedene Kundinnen. Olistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Holistic oder Holistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50 über 50, 50 UEBER 50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Holistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Wie hast du dann die Wochen und Monate danach erlebt? Also du warst einfach in der maximalen Verantwortung und dann hattest du frei. Das ist ja einfach eine ganz hohe Fallhöhe. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, wenn ich mich jetzt so entsinne, ich habe also ganz, ganz viel irgendwie gemacht. Ich bin dann zu einem Kongress nach Sri Lanka geflogen, Nachhaltigkeitskongress. Ich habe noch eine Beiratsposition gehabt, die dann kam. Ich habe mich sehr stark in der Zeit bei Lebensheldin engagiert. Ich bin ja Schirmherrin seit 2018 für Lebensheldin e.V., die sich für Frauen mit und nach Brustkrebs einsetzen. Und da habe ich dann viel mitgemacht in der Wertepartnerschaft, in dem Team. Dann haben wir eine Teamauszeit gehabt, die einfach für mich gut war, wo man so an Glaubenssätzen auch gearbeitet hat. Und da muss man nicht krebskrank sein. Glaubenssätze haben wir alle und das hat mir unheimlich gut getan. Ich habe einfach wahnsinnig viel gemacht in der Zeit. Und alle haben schon immer gelacht und haben gesagt, du hast jetzt noch weniger Zeit als vorher. Aber das war irgendwie schön und ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen. Viele wollten meinen Rat. Auf einmal hatte ich zwei Mentees, die mich angeschrieben haben und gesagt, wir hätten dich gerne als Mentorin. Dann habe ich mit denen zusammengearbeitet und also es war immer irgendwas zu tun. Mhm. Ja.
Lebensheldin e.V., kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu dem Verein erzählen, wie das aufgebaut ist, was ihr genau macht, um die Frauen zu unterstützen?
Ja, also Lebensheldin e.V. ist auch von zwei Frauen gegründet worden, von Silke Linsenmeier und Isabella Ladines, 2018. Und ich kannte Silke Linsenmeier vorher schon, weil sie auch einen Fashion-Background hat. Und Silke hat es gegründet, also beide sind auch nicht von Brustkrebs betroffen, wie ich ja auch nicht, aber beide sind Mitbetroffene, also haben in ihrem Umfeld und in der Familie Krebserfahrung gehabt und haben eben da auch festgestellt, was Krebs zu bekommen bedeuten kann. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als die gegründet haben, zwei Mitarbeiterinnen, die kurz nacheinander an Brustkrebs erkrankt sind, mit Anfang 30, Anfang Mitte 30, also sehr jung mit kleinen Kindern. Und wo man einfach auch festgestellt hat, wie praktisch ein Satz von der Frauenärztin dein ganzes Leben quasi von jetzt auf gleich auf den Kopf stellt. Es ist nichts mehr so, wie es war. Und dir wird quasi der Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Lebensheldin hat sich eben eingesetzt, Frauen, die, also du machst dann ja meistens eine Therapie. Heute würde ich auch sagen, immer Zweitmeinungen einholen, also nicht sofort in die Chemo einwilligen und in die Bestrahlung und sondern mal einmal auch Luft holen, durchatmen und gucken, was für meinen Krebs vielleicht auch noch andere, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und wir haben aber damals, oder Silkes Idee war eben nach den ganzen Therapien, also da bist du ja permanent auch beschäftigt, ne, so. Und wenn dann der Arzt sagt, so auf Deutsch, jetzt ist die Therapie beendet, wir lassen aber nochmal hier diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Teil, was hier für
dieser Port.
Port, genau, den Port lassen wir nochmal drin, man weiß ja nie, ne.
Na, so, toll.
Genau. Und dann gehst du so nach Hause und fällst in ein total tiefes Loch. Mhm. Und die Angebote, die es damals und auch heute gibt, sind dann meistens so Selbsthilfegruppen oder Rehas, die aber immer sich um die Krankheit kümmern. Also du kommst gar nicht aus diesem Krankheitskreislauf raus. Und Lebenshelden wollte genau da ansetzen und sagen, wir stehen für ein Leben nach dem Krebs. Mhm. Also wir bringen die Frauen zurück. Mit Zukunftsmut, mit Lebensfreude, wir nehmen sie an die Hand, wir geben ihnen Tools an die Hand, wo eben einfach sie zurück in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Also wir begleiten diesen Schritt, weil auch Krebs ist ja ein Wandel. Also viele Frauen haben ihr Leben komplett neu aufgestellt nach dem Krebs, weil der Krebs für sie wie so ein Zeichen war, dass einfach so, wie ihr Leben funktioniert hat, es einfach nicht mehr weitergeht. Und dafür ist Lebensheldin da. Wir bilden Mentorinnen online aus. Also wir sind eigentlich auch ein Remote-Verein. Das ist, fand ich auch sehr zukunftsfähig damals schon, was uns über Corona natürlich auch geholfen hat. Und bilden eben Mentorinnen aus, die dann Sisterhoods in den Städten gründen, wo Frauen einmal im Monat zusammenkommen. Die bekommen ein Thema auch an die Hand, was sie machen können. Und wo die Frauen auch mal tanzen oder eben auch mal meditieren. Und es geht immer um Themen, Glaubenssätze auflösen. Wenn die Angst kommt, kommt der Krebs zurück. Was kann ich dann tun? Aber immer ums Leben und nicht um die Krankheit. Und das ist sehr erfolgreich und macht riesen Spaß, dieses Unternehmen inzwischen auch weiterzuentwickeln.
Ja, klasse. Mhm. Und dann bist du ja noch engagiert, das muss ich kurz nachgucken, Women in Business.
Ja, genau. Das ist Frauen und Unternehmen, ist ja der Verein in Münster, wo ich jetzt eingeladen worden bin letzte Woche und auch Ehrenmitglied jetzt bin. Und ja, das ist auch toll, weil da alles Unternehmerinnen zusammenkommen, die auch was verändern möchten. Also die auch wirklich Frauenförderung, Vernetzung, also ein Netzwerk, was wirklich Frauen hilft. Ja, das ist nochmal so eine ganz andere Energie, die da zusammenkommt. Und es ist ja so, dass Männer in Netzwerken immer noch den Frauen ein Stück voraus sind, weil Männer haben andere Seilschaften noch, und das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ, sondern positiv, weil sie dann wirklich in ihrem Netzwerk andere Männer in andere Positionen bringen. Also die dann einfach jemanden anrufen und sagen, hallo Bernd, ich habe da einen, guck dir den mal an. So, und das funktioniert bei Frauen noch nicht so gut. Mhm. Ja, Frauen vernetzen sich zwar auch zunehmend, aber dass dann wirklich daraus etwas entsteht, also wirkliche Förderung, dass man sagt, Mensch, hallo Tina, ich kenne da jemanden, guck dir die mal an, das findet noch viel zu selten statt. Und das hat sich Frauen und Unternehmen auf die Fahne geschrieben und das finde ich wirkungsvoll. Also wir brauchen wirkungsvolle Netzwerke.
Warum glaubst du, dass das so ist? Einfach weil Frauen sich noch nicht so lange auf der Ebene untereinander vernetzen, wie es Männer tun?
Ja, ich glaube schon. Und ich weiß nicht, was Frauen manchmal hindert, andere Frauen wirklich auch zu empfehlen. Also ich habe das in der letzten Zeit sehr oft gemacht. Also gerade auch junge Frauen, die ich gefördert habe, wo ich wusste, dass die auch jetzt sich verändern möchten, dass ich dann proaktiv mit denen überlegt habe, was können wir tun, wen kenne ich? Mhm. Und dann auch mein Netzwerk einfach geöffnet habe, ohne dass ich jetzt Headhunterin bin. Ne? Also ohne, dass ich dafür Geld bekomme, sondern einfach zu sagen, Mensch, guck dir die mal an, vielleicht, ne? Ist das was für dich? Und das findet noch zu selten statt. Mhm. Also wirklich richtig konkret in die Umsetzung zu kommen.
Gibt es bei beiden Vereinen Überschneidungen, wo sich beide gegenseitig irgendwie befruchten oder wo du ähnliche Erkenntnisse rausziehst aus diesen verschiedenen Wegen der Art?
Ja, ich würde sagen, Lebensheldin ist schon weiter als Gemeinschaft, die wirklich andere Frauen wieder in die Selbstwirksamkeit bringt und zum Strahlen bringt. Bei Frauen und Unternehmen kann ich das jetzt so noch gar nicht abschätzen, weil ich da ja nun gerade erst Ehrenmitglied bin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Zumindest was ich gespürt habe an dem Abend. Überschneidung gibt es ja immer, weil Lebensheldin ja auch für Unternehmen Dinge anbietet. Also wir bieten ja sehr viel in diesem ganzen Bereich ESG, CSR, also in diesem ganzen Nachhaltigkeitsprogramm. Wir bieten Webinare für Unternehmen an. Also wirklich auch zur Prävention, dass man Mitarbeiter aufklärt, wie wichtig Vorsorge ist. Also ich habe das bei Gary Weber auch angeboten, dieses Webinar, in Zusammenarbeit damals mit unserem Health Manager und auch mit dem Betriebsrat. Und es ist damals extrem gut angekommen bei der Belegschaft. Also es waren auch Männer sogar in dem Webinar, weil wir haben ja Millionen Mitbetroffene bei Brustkrebs. Also nicht nur 192 Frauen täglich, die erkranken immer noch in Deutschland, sondern eben auch die ganzen Angehörigen, die Kollegen, die Teams. Da bieten wir eben auch sehr viel. Und das ist natürlich auch wieder eine Brücke von Lebensheldern zu Frauen und Unternehmen, was wir dort eigentlich auch anbieten für Unternehmen.
Jetzt bist du ja auch Expertin für Transformation und auch für Führung. Mhm. Was würdest du sagen, wie kann man das, was du jetzt weißt, so verpacken, dass das Frauen auch außerhalb des Unternehmenskontexts für ihr persönliches, privates Leben umsetzen können?
Also ich glaube ganz viel. Du kannst sowohl aus dem Privaten Dinge ja ins Business transferieren, wie auch umgedreht aus dem Business. Also dieses ganze Thema, wie treffe ich Entscheidungen zum Beispiel oder was leitet mich bei Entscheidungen an? Das hast du ja sowohl im Business-Kontext als auch im privaten Umfeld. Ich glaube, dass wir in so ein Zeitalter kommen, wo einfach auch gerade durch KI, die ja immer mehr von unserem Leben sowohl privat als auch im Business ja Besitz ergreift oder uns das Leben ja auch erleichtert, wenn man sie vernünftig anwendet, dass dadurch aber Empathie viel wichtiger wird. Also ein Gefühl für Menschen dem Menschen zugewandt sein. Und dass das wieder eine ganz große Bedeutung bekommen wird, sowohl im Business-Kontext, im Leadership-Kontext, als auch im Privaten. Also wir werden wieder mehr in dieses Wir kommen müssen. Ja, wir waren jetzt ja lange in so einer Zeit, die immer so ich war, ne? Und natürlich auch durch Corona soziale Kontakte extrem zurückgegangen sind. Und wir sind auch noch gar nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, also was ich so wahrnehme. Die Menschen sind so ein bisschen mehr noch in ihrem Cocooning so verfangen, kommen aus ihrer Bubble vielleicht auch nicht so raus, ne? So. Und ich glaube, dass wir jetzt so wieder an so einem Scheideweg sind und dass diese Skills unglaublich wichtig werden im Unternehmen, um wieder junge Menschen auch zu begeistern, in Unternehmen zu gehen und dort auch zu bleiben und eine Bindung zu entwickeln, also auch wieder länger an einem Ort zu bleiben, als es in letzter Zeit war. Und dafür muss so eine Sinnhaftigkeit auch da sein. Und die ist eben auch in Leadership gegeben. Wie gehe ich mit den Menschen um? Ja, also wie fördere ich sie? Und es gibt so viele Menschen, die manchmal auch Angst haben, andere Menschen zu fördern, sie wachsen zu lassen, weil sie Angst haben, dass die irgendwann mehr wissen als ich selber. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe mein ganzes Leben mit Menschen zusammengearbeitet, die immer mehr wussten als ich in ihren Fachgebieten. Das muss auch so sein, ja. Und da darf man keine Angst vor haben. Man muss die Menschen einfach wachsen lassen, auch über sich selbst hinaus. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren extrem wichtig. Und das ist im Familienumfeld genauso. Ich muss meine Kinder auf Augenhöhe wertschätzend erziehen, ja. Also nicht an den rumzerren mit irgendwelchem Druck, sondern ich muss einfach als Leader vorangehen und sie folgen mir. Und das ist im Business-Kontext nichts anderes. Großartige Führungskräfte merkt man eigentlich gar nicht, dass sie führen, weil sie nicht Kraft aufwenden dafür. Sondern sie sind einfach da, sie sind authentisch und die Menschen folgen ihnen. Ja, und dann werden sie enabled in ihrem Umfeld, in ihrem Job, dass sie eben wachsen können. Ja.
Und wie schafft man das konkret? Also ich denke dann gleich an intrinsische Motivation, die ja sozusagen aktiviert werden soll. Wie schaffe ich das als Führungskraft, diesen Rahmen so zu geben und in der Balance zu bleiben zwischen Freiheit und Führung?
Ja, die intrinsische Motivation ist sehr wichtig, weil ich habe mich ja auch noch da weitergebildet. Also ich war ja schon immer eine Verfechterin von humanzentrierter Führung, so habe ich das genannt. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff irgendwie geschützt ist oder so. Weil ich immer gesagt habe, es geht Unternehmen nur dann gut oder Unternehmen werden nur erfolgreich sein, wenn es den Mitarbeitenden in den Unternehmen und den Kunden und allen Stakeholdern, die dort sind, wenn es denen gut geht, Lieferanten, Kunden, aber eben auch den Mitarbeitenden. Und das ist natürlich so, gerade im Private Equity Umfeld gucken die ja erstmal, ne? Als ich das in meinem Vorstellungsgespräch damals gesagt habe, haben die mich erstmal angeguckt und haben gedacht, was möchte sie denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, weil die Mitarbeiter sind durch ein tiefes Tal gegangen, erste Insolvenz, also von einem sehr erfolgsverwöhnten Unternehmen eigentlich über Nacht gefühlt in der Insolvenz angekommen. Die sind schockiert, die sind traumatisiert und die muss man jetzt erstmal wieder zurückholen ins Ich, dass sie wieder Selbstvertrauen haben, dass sie wieder glauben. Und das schafft man natürlich nur mit großen Visionen, oder das heißt großen Visionen, mit einer Vision, die man dann natürlich auch verfolgt mit den Menschen. Also immer den Menschen mitnehmen, viel kommunizieren, viel Transparenz auch in der Kommunikation haben. Und dann mit der intrinsischen Motivation ist es ja so, wir können Menschen nicht motivieren. Menschen können sich nur selber motivieren. So, ich kann immer nur als Führungskraft und wahrscheinlich auch als Eltern, wenn wir jetzt wieder so Business in die Familie holen, ich kann nur Rahmenbedingungen und Leitplanken aufstellen, ja, und die möglichst gut erklären und auch das Ziel vorgeben, wo wir hinwollen. Das ist ja immer ein Weg. Und die Vision, das kann ich alles machen. Und wenn ich dann aber auch noch weiß, wie der Mensch tickt, weil jeder von uns hat seit Geburt eigentlich Lebensbedürfnisse in sich. Und wenn diese Lebensbedürfnisse erfüllt werden, also zu 100%, dann sind wir in unserem Flow, in unserem eigenen. Ja. Und das sind so Tage, an denen so alles super läuft. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du hast so Tage, wo du denkst, boah, heute ist alles super geklappt. Ne? Die Technik und alles war super. Und dann denkst du so abends, boah, da möchte ich am liebsten immer die Repeat-Taste drücken, dass diese Tage immer wieder kommen. Kommen sie ja nicht. Weil du kommst ja immer mit anderen Menschen zusammen, die vielleicht in einem völlig konträren Lebensbedürfnis von dir sind. Ja. Und je mehr ich über mich weiß, wenn ich meine Bedienungsanleitung kenne, also was ist eigentlich, wie tick ich? Und wenn ich dann auch weiß, wie das auf andere wirkt, auf die wirkt das ja anders als auf mich. Ich finde mich toll, aber die sagen, was ist denn mit der Frau los? Ne? So, und wenn ich dann zum Beispiel in so einem Team oder in einer Familie, wenn ich dann weiß, wie ticken meine Kinder, mein Mann, wie tick ich und die auch von mir wissen, wie ich ticke, hast du schon mal eine ganz andere Basis. Die Konflikte fallen eigentlich weg. Über diese berühmten Zahnpasta-Tuben, die ausgedrückt sind, ja. Weil einer in dem Lebensbedürfnis sagt, interessiert mich gar nicht, und der andere mit seiner strukturellen Ordnung, penibel wie er ist, sagt, was ist denn wieder mit dieser Zahnpasta los, ja. Und dann hast du ja oft so diese Konflikte, die einfach gar nicht da sein müssten, wenn die Leute mehr über sich und über den anderen wüssten. Und ich mache das inzwischen auch in Unternehmen. Da gibt's so ein Profil, was du machst, wo dann deine Lebensbedürfnisse eigentlich aufgelistet sind und wo du daraus einfach auch sehen kannst, ist derjenige überhaupt an der Stelle, wo er eingesetzt ist, jetzt wieder im beruflichen Kontext, ist er da überhaupt richtig? Ja, weil oft werden ja auch Menschen befördert in eine Führungsposition, weil sie die Besten ihres Fachs sind. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch die Besten für die Führung des Teams sind. Und oft hast du das Thema, dass die völlig überfordert sind, wenn sie plötzlich ihre eigenen, also ihre Ex-Kollegen führen sollen, weil sie das eigentlich gar nicht wollen. Also erstmal wollen sie befördert werden, ja, aber dann merken sie, das ist gar nicht so mein Ding. Und die fachliche Expertise fehlt dir in dem Team dann auch noch, weil du den besten fachlichen Menschen einfach ja rausgezogen hast aus dem Operativen und ihn oben drüber gesetzt hast. Und da hilft so ein Profil, also wenn du so ein Debriefing deines Profils oder des Profils des Mitarbeiters sehr. Oder auch wenn du jemand Neues einstellst. Weil heute sind alle so geschult in, sage ich jetzt mal, in Vorstellungsgesprächen, ja, dass du manchmal ja gar nicht dahinter gucken kannst. Da kannst du noch so viele Fragen stellen, aber dahinter gucken kannst du erst, wenn derjenige im Betrieb ist. Und dann ist es manchmal zu spät, wenn du dann erkennst, es geht völlig falsch. Das ist mir auch schon passiert, nicht oft, aber einige Male. Und dann hältst du aber trotzdem erstmal fest, weil du sagst, naja, du willst ja nicht gleich wieder so. Und das ist für alle Beteiligten nicht gut. Wenn du aber vorher wüsstest, dass der einfach Defizite hat, zum Beispiel in der Führung von Menschen, oder er ist da eigentlich besser oder hier, dann brauchst du ihn gar nicht einstellen oder kannst ihm einen anderen Job gleich anbieten. Und das ist extrem wichtig. Und auch im Privaten kann man das auch machen.
Im Privaten. Und wenn wir noch kleiner werden, was hast du für dich, für deine Selbstführung gelernt aus all dem?
Ja, ich wollte eigentlich immer, also ich hatte ja immer Männer als Mentoren. Also heute würde man sagen Mentor. Damals waren sie einfach da. Mich haben immer Männer gefördert, weil Männer in mir schon immer irgendwie gesehen haben, dass ich für eine andere Aufgabe befähigt bin. Das habe ich selber aber gar nicht erkannt. So, und ich glaube, dann war es einfach so, dass ich immer gesagt habe, wenn mir diese Chance gegeben wird, dann muss meine Performance stimmen, meine Leistung muss stimmen. Also geh jetzt durch diese geöffnete Tür und guck einfach, was passiert. Und ich bin immer ein sehr intuitiver Mensch. Ich habe mir das dann immer vorgestellt, als Beispiel, wie agiere ich jetzt? Also als ich dann zum Vorstand berufen wurde, da war ich ja auch schon 47, da habe ich mir überlegt, oh wow, kann ich das? Und dann hat derjenige gesagt, ja, sonst würde ich Sie nicht fragen. Ne, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sie das können. Ist auch so typisch Frau, das würde ein Mann nie sagen. Ne? Da wird sagen, ich habe schon lange auf ihren Anruf gewartet, schön, dass er kommt. Ne, aber da wird nie als Erste sagen, oh Gott, ich, kann ich das denn überhaupt?
Ja.
Naja, und dann habe ich mir das aber immer so vor meinem geistigen Auge vorgestellt. Was mache ich denn jetzt? Ne? So, ich war ja 5 Jahre schon quasi in der Katag als Einkaufsleiterin und wurde dann Vorstand. Das heißt, ich kam aus dem Kollegenkreis ja und wurde plötzlich dann Vorgesetzte. Und dann habe ich gesagt, ja, wie möchte ich führen? Ich wollte immer so führen, wie ich eigentlich gerne geführt werden wollte. Und ich wollte immer gerne geführt werden, indem man ja mich schon wertschätzt, indem man mich wahrnimmt, indem man einfach brainstormen kann, indem man Ideen offen äußern kann, indem man einfach auch mal einen Fehler machen kann, dann aber sagt, hallo, mir ist ein Fehler passiert, und dann nicht einer über einen drüber fällt, sondern sagt, okay, was lernen wir jetzt aus diesem Fehler? Dann machen wir ihn nämlich nie wieder. Und einfach, ich bin so ein Trial-and-Error-Mensch, ne? Also einfach machen, learning by doing. Und ich finde, nichts ist schlimmer in Unternehmen, wenn man Menschen hat, die nicht selber was machen. Die einfach mal was testen, austesten und dann sagen, okay, war gut, war, oder müssen wir nochmal verfeinern. So, und so wollte ich auch immer führen, also Rahmenbedingungen, Ziele vorgeben, eine Vision entwickeln, wo wollen wir eigentlich hin und warum machen wir das jetzt überhaupt? Also was ist die Sinnhaftigkeit eigentlich unseres Tuns? Und dann die Leute laufen lassen. Ja, und die konnten immer auch zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Ja, also ich glaube, ich war auch immer eine sehr nahbare Führungskraft. Mhm. Ja, auch für Probleme und für alles Mögliche da oder für Herausforderungen. Da hat man überlegt, wie machen wir das jetzt?
Und führst du dich selber genauso, wie du andere führst?
Ja, ich glaube, ich habe 100% strukturelle Ordnung in mir. Also ich bin ein sehr, ja, pedantisch wäre jetzt vielleicht zu viel, aber ich brauche meine Routinen, meine Rituale, meine Struktur. Ich bin manchmal, wenn es zu spontan wird, dann komme ich an meine Grenzen. Das ist so mein blinder Fleck. Aber dadurch, dass ich es weiß, kann man dann auch schon mal Spontanität zulassen. Ja, aber ich muss dann wirklich auch drüber nachdenken und sagen, okay, jetzt bist du mal spontan, das ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt mal abweichen. So, und ich glaube, du musst dich selber erstmal mögen und auch so annehmen, wie du bist, nur mit allen Schwächen, Stärken. Ich habe ja auch Schwächen. Aber wenn du dich selber magst, kannst du andere mögen. Und du kannst nur eine gute Führungskraft sein, wenn du Menschen magst.
Also das heißt, du kannst auch nur gut mit dir selbst zurechtkommen und dich selbst gut führen, wenn du mit dir im Frieden bist.
Ja, absolut. Wenn du mit dir im Reinen bist, ja. Also wenn du dich einfach annehmen kannst und nicht an allem rummäkelst, wie du nun bist, was du bist und so weiter.
Ja, es erinnert mich schon jetzt an den Anfang unseres Gesprächs, wo du gesagt hast, dass das Alter zum Beispiel für dich überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist nichts, was du irgendwie noch annehmen musst. Das ist einfach da. Hast du denn zum Ende vielleicht Hinweise, Tipps oder Ideen für Frauen, die noch nicht so in ihrer Mitte sind und jetzt aber vielleicht kurz vor der 50 oder vor der zweiten Lebenshälfte stehen und vielleicht ein paar Fragen im Kopf haben und noch nicht so genau wissen, wie sie weitermachen oder welche Entscheidungen sie so für sich treffen sollen, damit es irgendwie gut weitergeht?
Ja, ich würde mal sagen, ich habe zum Beispiel in meinem Leben nie einen Coach gehabt oder so. Ne? Ich würde heute aber, glaube ich, immer das Gespräch suchen, wenn ich jetzt nochmal mein Ich vor 10 Jahren oder so wäre und würde schon mit jemandem drüber reden, wenn ich jetzt nicht wüsste, was los ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben so viel auch über Social Media, wir vergleichen uns andauernd. Wir sind immer in einem permanenten Vergleich. Ja, und ich glaube, Frauen noch mehr, Männer inzwischen auch, aber Frauen noch mehr. Und dann sehen wir diese ganzen tollen Bilder da draußen und diese Superfrauen, die ja immer nur einen Teil ihres Lebens veröffentlichen. Und ich glaube, wir müssen da einfach mal wegkommen. Ja, also uns einfach wirklich besser annehmen, so wie wir sind. Und wenn wir dann sagen, jetzt möchte ich an mir was ändern, entweder ich brauche einen Rat beruflich oder ich brauche auch einen Rat, wie ich jetzt mit den Wechseljahren umgehe oder mit meinem Körper oder mit irgendwas, dann einfach das Gespräch suchen mit jemandem, der mir vertraut ist und dann wieder den roten Faden finden, sehr schnell. Oder auch, was ich viel mache, auch meditieren und wirklich in seine eigene Visualisierung gehen. Also dass man sagt, wie möchte ich eigentlich leben? Also wie so eine Traumreise. Ich habe das als Kind schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder kann, aber mir hat das immer sehr geholfen, mich in meiner Fantasie dahin zu beamen und zuzugucken, wie es dann da läuft und wie ich mich dann fühle. Ja, also fühle ich mich dann gut, dann ist das auch gut. Als Beispiel jetzt, wenn ich den Job annehme, ja, oder wechsel. Und wenn da dann schon irgendwas so komisch, grummelig ist, dann bleibe ich vielleicht lieber da, wo ich bin und versuche dort die Situation zu ändern. Ja. Also auch nicht so schnell weglaufen und nicht so schnell aufgeben. Meine früheren Kollegen haben mir mal ein T-Shirt geschickt mit der Aufschrift, ich bin gerne penetrant. Und das habe ich geliebt. Die meinten das auch nicht böse, die meinten das positiv. Ich habe gestern auch so einen Post gemacht, ich bin nicht stur, ich bin nur meinungsstabil. Und ich glaube, das ist ja so ungefähr das Gleiche. Einfach auch zu seinem, was man gerne möchte, seiner Meinung einfach dazu stehen. Ja, und ich glaube, das kommt mit dem Alter, fällt einem das, je älter man wird, das fällt einem immer leichter. Und ich war auch immer die Älteste. Ich war immer die erste Frau meistens, die einzige Frau und die Älteste von allen. Vielleicht hat das auch immer irgendwie so ein bisschen Gelassenheit mitgebracht. Und Alter ist ein Geschenk vielleicht als Abschluss noch. Und das, darüber sollten wir uns jeden Tag freuen.
Vielen Dank, liebe Angelika, für das tolle Gespräch.
Danke dir, Stefanie. Danke.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.